Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffe. Übrigens, kleiner Hinweis mal an dieser Stelle, Dienstag und Freitag schwinge ich auch noch das Mikrofon jede Woche, schon seit Jahren. Das bekommen alle mit, die OrkiCool bei Steady unterstützen. Für 5 Euro im Monat seid ihr dabei und bekommt eine ganze Reihe von besonderen Formaten, denen ich gemeinsam mit meinen Teammitgliedern spreche über ganz unterschiedliche Spiele, spielkulturelle Themen, Diskussionen, Zoff. Ja, es stimmt nicht, wir zoffen nicht, es ist immer alles sehr harmonisch, zumindest miteinander. Naja, kleiner Hinweis, wenn ihr all das hören wollt und noch mehr OrkiCool auf eure Öhrchen draufpacken müsst, könnt, wollt, dann findet ihr einen Link in der Folgenbeschreibung, der führt euch zu Steady, für 5 Euro seid ihr mit dabei, könnt ihr auch jederzeit kündigen. So, kündigen möchte ich nicht die Verbindung, die ich etwa eine Stunde lang aufbauen konnte zu meinem heutigen Gast, und zwar ist es Johannes Lott. Johannes Lott ist Mediendesigner, Künstler, kann toll mit Stiften arbeiten und hat sich vor einigen Wochen in meiner Inbox-Message vorgestellt, sinngemäß mit folgenden Worten, Zitat: Hallo, ich bin Johannes Lott und ich habe da jetzt ein Spiel in der Pipeline, das erscheint bald, das ist richtig komisch, wollen wir da mal drüber sprechen? Zitat Ende. Und dann dachte ich mir, oh, huch, wer bist du denn, Johannes Lott? Und was ist das denn für ein Spiel? Dann habe ich das angeklickt und es heißt, Is This a Game? Angelehnt an ein bekanntes Meme, ist aber auch egal. Und dann ist das Spiel erschienen, ich habe es gekauft, 3,99 €, und habe mir gedacht, oh, das ist ja wirklich grandios. Das ist ja wirklich grandios. Das ist hochinteressant. Da möchte ich mit ihm drüber sprechen. Da habe ich ihn eingeladen, dann haben wir uns unterhalten und dieses Gespräch liegt jetzt euch vor. Jetzt muss ich natürlich nochmal kurz erklären, okay, was ist das eigentlich für ein Spiel, das er da entwickelt hat? Is This a Game? Das Besondere an diesem Spiel ist, und darum dreht sich auch ein Teil unseres Gesprächs gleich, es ist ein sogenanntes Antispiel. Das ist, glaube ich, kein feststehender Begriff, der ist nicht besonders etabliert, aber hier und da wird er immer mal wieder benutzt und Johannes Lott nutzt ihn selbst auch, um das zu beschreiben, was er da gemacht hat. Und ein Antispiel, man kann es sich vielleicht so vorstellen, ein Spiel, das ganz absichtlich sich gegen Konventionen stellt, die Spiele über Genres hinweg mal für sich definiert haben und vielleicht sogar inhaltlich die Welt der Satire betreten. Also Satire-Spiel, humoristische Aufarbeitung von Spielkultur, Stereotypen, vielleicht sowas, so könnt ihr euch das vorstellen. Und sein Spiel ist eine Minispielsammlung, ich formuliere es mal so, es sind rund 50 Spiele, glaube ich, die da drin stecken, die folgen aufeinander und sind manchmal Hommagen an berühmte Szenen und Spiele, manchmal satirische Parodien von Spielmechaniken und so weiter. Ihr merkt, ich möchte nicht zu viel verraten, weil das ist so ein Spiel, das profitiert am allermeisten davon, wenn man da sehr unbefleckt reingeht. Wir werden auch im Gespräch selbst nur 2 konkrete Beispiele aus dieser Minispielsammlung herauszitieren, um euch ein Bild zu zeichnen. Es ist wirklich interessant. Also ich kann schon direkt vorweggeben, wenn ihr interessiert seid, mal so ein bisschen was Ungewöhnliches zu spielen, auch was zum Schmunzeln, dann nehmt doch diese 4 Euro bei Gott in die Hand und probiert das Ding mal aus. Wirklich, das ist Schabernack, es ist spielbarer Schabernack. Liebe Leute, ihr werdet euch fragen, was ist das denn für eine Melodie, kann ich euch sagen. Ist ein kleiner Werbehinweis von mir an dieser Stelle, der tolle journalistische Arbeit, die es da draußen noch so gibt, unterstützen soll. Und hierum geht's. Die ein oder andere Person wird sich von euch noch an Dennis Kogel erinnern. Der ist freier Journalist und ein guter Freund von mir, der schon seit vielen Jahren, lange bevor ich selbst in die Branche reinkam, vor allem über Indie-Spielkultur spricht und schreibt. Er war auch hier schon mal ein paar Mal zu Gast im Podcast bei OrkiCool trifft. Er macht aber auch noch ganz andere Dinge und um die geht's hier heute in diesem kleinen Hinweis. Er ist jetzt schon seit einiger Zeit nämlich Teil des Duos von Browser History, eine ganz wundervolle Produktion, wie ich finde, irgendwo zwischen Netzjournalismus und Unterhaltung, die er gemeinsam mit seiner Co-Moderatorin Magdalena Pulz im Auftrag für Podimo produziert. Und die haben mich nun zum Ende ihrer aktuellen Staffel gefragt, ob ich hier nicht mal auf deren Arbeit hinweisen kann. Und Leute, ich sag mal, wie es ist, das mache ich sehr gerne sogar. Die Sendung, für alle, die es nicht kennen, Browser History schnappt sich pro Folge ein Netzweltphänomen, so würde ich es mal beschreiben, und geht ihren Ursprüngen auf den Grund. Und zwei Folgen möchte ich hier ganz besonders in den Vordergrund stellen und loben, nämlich eine über die Ursprünge der Gamergate-Bewegung und ihre Radikalisierung im Netz. Die ist schon ein paar Wochen zurück, aber nach wie vor so gut anzuhören und so interessant für alle, die von diesen Ereignissen damals völlig erschlagen und überfordert waren. Und außerdem eine Empfehlung zur Folge über das Phänomen des Slendermans, ne, dieser Horrorfigur, der sich ja vor vielen Jahren auch ein virales Horror-Indie-Spiel gewidmet hat. So, Browser History erscheint jede Woche, gibt's überall, wo es Podcasts gibt und ist eine persönliche Hörempfehlung von mir für euch. Bevor es in die Folge reingeht, möchte ich mal wieder meine Chronistenpflicht tun und kurz noch von etwas erzählen, das jetzt bald ansteht, morgen nämlich. Ich, volle Transparenz, nehme diese Anmoderation hier am späten Freitagnachmittag auf. Und morgen, bekannterweise, ist ja Samstag und dann Sonntag. Und an diesem Samstag und Sonntag ist nicht nur meteorologischer Sommeranfang in Deutschland und auch sonst auf der Welt, glaube ich. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oh Gott, eine große Wissenslücke. Naja, jedenfalls hierzulande ist Sommeranfang. Und es hat morgen 29 Grad im Schnitt, hier im hohen Norden in Hamburg. Und am Sonntag 30 Grad. Ich würde eigentlich an solchen Tagen in meinem Löchlein sitzen, ein Käserad essen und sagen, tschüss, gar kein Interesse, wir sehen uns Montag wieder. Aber es gehabt sich so, dass ich zumindest dieses Wochenende reichlich verabredet bin. Allein morgen bin ich nachmittags bei Freunden, die umgezogen sind und schaue mir deren neuen Wohnung an. Da habe ich auch beim Umzug geholfen, aber Moment mal, habe ich davon nicht sogar erzählt in der Anmoderation? Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls, da konnte ich nicht viel sehen, weil meine Augen verschwitzt waren. Aber morgen gucke ich es mir an und abends fahre ich auf eine Geburtstagsfeier von der Freundin, die in einem Garten feiert. Und das ist zwar abends, aber morgen hat es auch noch 29 Grad am Abend. So, zwei Dinge. Erstens, drückt mir die Daumen, dass ich hier wieder rauskomme aus dieser Gluthitze morgen. Zweitens, und das ist viel wichtiger noch, denkt an eure Sonnencreme, das Zeug wirkt, es ist notwendig und wichtig, nicht nur an den hohen UV-Index-Tagen, sondern auch sonst. Bitte, ist nicht sponsert oder so ein Scheiß, einfach nur meine Empfehlung für eure Gesundheit, cremt euch ein, liebe Freundinnen und Freunde, dafür ist der Körper da. So, und nun aber würde ich sagen, wir steigen rein ins Gespräch mit Johannes Lott über sein Antispiel, seinen Weg in die Spielebranche, das Arbeiten in süddeutschen Werbeagenturen, das Arbeiten beim norddeutschen Entwicklerstudio und Publisher Dedelic und allem anderen dazwischen. Das bedeutet für dich, warum ich das erzähle, du musst dich jetzt nicht mehr vorstellen. Die Leute wissen quasi schon in Grundzügen, wer du bist und was du machst und vor allem auch, wie man sich dein Spiel vorstellen kann. Also das ist alles schon bekannt.
Ja, super. Ja, ja, das dachte ich mir schon. Ich habe ja natürlich ein bisschen reingehört.
Ach, da freue ich mich. Aber in welche Folge hast du reingehört, wenn ich fragen darf?
Neulich die mit der Synchronsprecherin. Mir fällt der Name gerade leider
nicht mehr. Lynn Glaner?
Genau, ja, ja, das war die Idee.
Hochinteressant. Darauf ja, angeschlossen hat sich ja noch die KI-Doku, falls dich sowas interessiert.
Kleiner da habe ich auch noch reingehört, aber genau, das, da habe ich dann auch in ihren Part wiederum nochmal reingehört, wollte ich eigentlich noch weiterhören, aber bin dann natürlich, wie das so ist, dann doch nicht mehr dazu gekommen, die anderen Bereiche dann auch noch anzuhören.
Das erlaubt mir, eine kleine Brücke zu bauen, und zwar folgendes, apropos geiern, während du quasi noch darüber geierst, über dem Download-Button der KI-Doku-Folge, um dir das in Gänze natürlich anzuhören, geiere ich auch gerade um was herum, und zwar, damit möchte ich direkt beginnen, ich habe es gerade hier nochmal vor mir, ich werde nur den Namen nennen und du wirst sofort wissen, worum es geht, Achtung, das ist jetzt Magie, die wir hier mit Sprache wirken, Achtung, pass auf, ich sage... Ice Cream Faith. Oh nein, es klappt nicht. Moment, okay. Also, ich helfe dir. Ich rede von deinem Shop.
Ich habe einen Shop.
Okay, also, ich habe Neuigkeiten für dich. Es gibt eine Webseite namens Redbubble. Endlich.
Ja, das ist ein paar Jährchen her, dass ich das aktiv bedient habe. Aber das läuft immer so im Hintergrund weiter tatsächlich.
Und du hast das komplett vergessen. Ich war kurz unsicher, ob ich die richtige Person hier sitzen habe. Aber es ist die richtige Person. Du hast das vergessen, dass du einen Shop hast?
Also ich habe, wie das so ist bei Freelancern, natürlich diverse Shops am Laufen, die so aber eben so ein bisschen nebenbei laufen und so ein bisschen Nebeneinkommen manchmal bringen im Idealfall. Genau, und Redbubble ist da einer davon, aber der ist, wie gesagt, gar nicht mehr so aktiv. Da habe ich schon lange keine Motive mehr hochgeladen. Alles, was da online ist, ist wahrscheinlich, 8 Jährchen alt oder so.
Krass.
Hast du dir da was geholt?
Ja, so, pass auf, ich schick dir mal, weil dann, wenn hast du es ja vielleicht gar nicht so aktiv im Kopf, dann schicke ich dir mal ganz kurz über unseren Chatkanal, sage ich mal, einen kleinen Link von etwas, das ich gerade hier vor mir aufhabe. Wenn du magst, kannst du es gerne öffnen, ansonsten beschreibe ich es dir. Es geht um ein Poster, das ein Schleckeis zeigt mit weit freudig aufgerissenen Augen, freudig hochgezogenen Augenbrauen, einem Mund, der offen ist, vor der Vorfreude verspeist zu werden und die Farben, also alles in so einem Comic-Stil gehalten, die Farben wunderschön. Und das kann man als Poster erwerben. Und ich habe diesen Shop entdeckt im Zuge meiner Vorbereitung auf dieses Gespräch hier. Und seitdem gucke ich auf dieses Motiv und denke mir, ich will's, aber ich weiß nicht, wohin ich's hängen soll. Und ja, das wollte ich dir einfach nur erzählen. Ich wollte ein Kompliment machen, aber ich hätte nicht gedacht, dass du, wie gesagt, gar nicht mehr auf dem Schirm hast, dass es den Laden gibt.
Ja, das war tatsächlich, glaube ich, so ein Bestseller-Motiv. Ja, aber ich habe jetzt auch lang keine E-Mail mehr bekommen, dass da was verkauft wurde. Insofern, mach ruhig.
Ja, ich werde mir das mal überlegen. Aber toll, da wollte ich mal ein kleines Kompliment loswerden. Überhaupt
danke,
auch.
Danke.
Mir ist auch aufgefallen, nicht nur in dem Spiel natürlich, über das wir heute auch sprechen werden, sondern auch so in deiner Medienpräsenz nach draußen, diese Stile, man muss ja im Plural eigentlich sprechen, mit denen du Kunst machst, auch wirklich klassische Kunst, also auch Gemäldekunst und sowas. Ich find's total schön. Wie würdest du das denn den Leuten beschreiben, wie dein Kunsthandwerk roter Faden so aussieht? Also dein Stil, kann man das irgendwie?
Ja, tatsächlich ist der rote Faden so ein bisschen, dass es keinen roten Faden gibt, dass ich da sehr unstet bin, was Medien angeht und Stile etc. Genau, was ich auch irgendwie cool finde, weil es ist halt immer wieder was Neues und so und ich will da halt ganz viel ausprobieren, aber letzten Endes beruflich vielleicht gar nicht so schlau, merke ich dann auch immer wieder, zum Beispiel so, wenn du einen Instagram-Kanal hast und da sehr unterschiedliche Dinge postest, das mag der Algorithmus gar nicht, beziehungsweise das mögen die Leute halt auch gar nicht, wenn sie dich für eine Sache abonniert haben und dann postest du plötzlich was über was komplett anderes. Das macht es ein bisschen schwierig, aber ja, ich bin einfach so ein bisschen vom Charakter, glaube ich, so ein bisschen unstet und kann nie so lange gedanklich bei einer Sache bleiben. Man muss dann das nächste ausprobieren und so weiter. Das wird sich auch nicht mehr ändern.
Bist du denn an einem Punkt, wenn ich fragen darf, deiner Karriere als Freelancer, wo du sagst, es ist eigentlich auch egal, ob ich es jetzt bewerbe oder nicht, die Leute kennen mich schon. Ne? Jeden Tag kommen die Briefchen und die Tür durchgeschoben mit der Betreffszeile, neuer Auftrag für dich, ich muss gar nichts mehr machen. Oder im Gegenteil denkst du dir, okay, das ist ein Problem, das müssen wir irgendwie lösen.
Tatsächlich war ich jetzt auch ein paar Jahre in einer Teilzeit-Festanstellung bei einer Games-Firma eben und bin jetzt erst so richtig seit Ende letzten Jahres wieder 100% Freelancer. Und dann musste ich natürlich am Anfang, zumindest dachte ich, habe ich schon kurz einen Panikmoment gehabt im Sinne von, okay, ich muss jetzt ganz viel Akquise betreiben, ganz viel Aufträge ranschaffen.
Kennt man. Ja.
Damit das irgendwie halbwegs glatt irgendwie dieser Wechsel vonstatten geht. Aber tatsächlich hat sich das dann relativ schnell ganz gut gegeben und eben früher habe ich das ja auch schon mal Vollzeit gemacht, Freelancing, und es läuft jetzt schon wieder ganz ordentlich, also ich muss jetzt nicht leiden, genau, reich wird als Künstler in Deutschland sowieso niemand, das muss ich auch niemand erzählen, genau, aber es sind schöne, spannende und auch eben auch wieder sehr abwechslungsreiche Projekte jetzt auf jeden Fall dabei.
Schön. Da werden wir nochmal zu kommen. Vorher möchte ich woanders beginnen, nämlich bei einer anderen Gelegenheit, wo ich dir tatsächlich jetzt schon Geld zugeschoben habe, und zwar beim Kauf deines Spiels. Ist This a Game, ich habe in der Anmoderation schon davon erzählt, ist ganz frisch jetzt erschienen, 15. Juni. Wir können es ja verraten, wir nehmen 3 Tage nach dem offiziellen Release auf. So, und jetzt möchte ich natürlich erstmal fragen, wie fühlt sich's an? Klassische Frage, aber auch hier bietet sie sich's an. Ne? Wie ist das? Wie ist das Gefühl, dieses Ding da rausgestoßen zu haben?
wie immer, wenn man so ein Projekt irgendwie fertig hat, beziehungsweise fertig, kann man auch drüber streiten natürlich, ist es erstmal so, oh Gott, Gott sei Dank habe ich die Idee jetzt endlich aus meinem Kopf raus, die mich dann Wochen oder Monate lang beschäftigt hat, so, und natürlich überlegt man jetzt schon wieder, was man danach so als Seitenprojekt anfängt, aber genau, erstmal ist so, puh, schön, erstmal abgehakt irgendwie so. gerade weil es am Ende von so einem Projekt ja eh dann immer ein bisschen zäh gerne noch wird, so dir das letzte Polishing macht ja selten Spaß.
Wie lange saßt du denn da dran? Es ist für mich von außen unmöglich einzuschätzen, wie lange dieses Spiel gebraucht hat.
Für mich tatsächlich auch schwierig, weil ich mir natürlich nicht irgendwie Stunden notiert habe oder so, wie es jetzt beim bezahlten Auftrag machen würde. Das Ding ist ja tatsächlich so komplett, wie sagt man das, autark quasi entstanden, aus eigener Motivation heraus und so. Und mein einziges Ziel war es eben auch, die Steam-Gebühren wieder reinzukriegen quasi, die man da ja leider bezahlen muss, um was hochzuladen. Und dementsprechend, ich weiß nicht, wie lange ich dran gesessen habe. Ich habe Anfang des Jahres angefangen, aber eben so an Abenden, an Wochenenden, mal ein Stündchen etc. Beziehungsweise ist das Format des Spiels ja auch ein bisschen so eben auch bewusst so gewählt, dass ich da mal 10 Minuten dran arbeiten konnte, eine so eine Miniszene raushauen konnte und dann mich wieder um was komplett anderes kümmern.
Ist das das erste Spiel, das du wirklich alleine von vorne bis hinten begleitet hast?
Nee, ich habe letztes Jahr dann, als eben dieser Wechsel auch vonstatten ging und ich ein bisschen mehr Freizeit hatte, hatte ich schon so ein ganz kleines Mini-Arcade-Spiel auf Steam rausgebracht.
Oh, ist es dieses Poor Piggy Pirate?
Genau.
Ah. Ja.
Das ist nochmal eine ganze Spur simpler. Das ist eben nur so ein kleines arcadiges Ausweichspiel quasi, wo man ein Schweinchen übers Meer steuert und Piraten ausweichen muss in so einer sehr simplen Pixeloptik. Und das Ganze war aber eher so ein bisschen als Technik- und Engine-Test so ein bisschen gedacht, um zu sehen, kann ich sowas überhaupt allein auf die Beine stellen, weil ich halt Game Artist bin und absolut nichts programmieren kann etc. und mich auch mit Steam eben vorher überhaupt nicht mit auseinandergesetzt habe von der Seite, was da alles nötig ist, um so ein Spiel überhaupt zu publishen. Und ich kann sagen, das ist auch echt ganz schön umständlich, wenn man da irgendwie nicht so technisch versiert ist.
Ich finde es ganz großartig, wenn ich kurz zitieren darf von Poor Piggy Pirate aus der Packungsbeschreibung quasi, offizieller Packungstext. Da steht, ich zitiere, oink, oink, Matrose, steuer dein putziges Schweinchen und zahlreiche andere Tierchen durch wilde Gewässer und nimm dich in Acht vor den wilden Häschen Piraten. Ach ja, vergiss nicht, möglichst viel leckere Früchtchen einzusammeln. Es macht mich so glücklich, das zu lesen. Also guckt man sich das heute noch an als Macher von diesem Spiel? Im März erschien das, ganz frisch eigentlich ja auch.
Ach, war das im März? Ich dachte, ich hätte das letztes Jahr schon gemacht.
Tatsächlich okay, nicht. Also Zeitgefühl offiziell März 2025.
Ich habe da jetzt tatsächlich länger nicht mehr irgendwie auf die Verkaufszahlen oder so geguckt, weil das war eben, wie gesagt, wirklich eigentlich mehr so ein Technik-Check.
Ich merke das schon, das scheint hier ein roter Faden zu werden. Du schmeißt was raus ins Internet, was man kaufen kann, aber vergisst es auch sofort.
Okay. Ja, wie gesagt, dieses Unstete ist vielleicht so ein bisschen
ja,
ein Leitfaden und dass man sowas abhakt und dann on to the next thing.
Krass. Das ist Wahnsinn, weil ich gehe ganz anders durch Leben, wie so ein Schleppnetz hinter mir. Ich vergesse nichts. Alles, was ich mache, bleibt bei mir im Kopf. Natürlich vergesse ich auch ganz viel, aber ich wünschte, ich würde etwas mehr von dieser Fähigkeit von dir besitzen, solche Dinge auch einfach dann mit dem großen grünen Haken zu versehen und zu sagen, so tschüss, das war's, erledigt, Piggy Adventure-Spiel, tschüss, ist nicht mehr relevant jetzt für mich in meinem Leben. Ja, aber von hier aus nochmal zurück zu Is This a Game? Du hast schon gesagt, das war eine Idee, die ging dir Wochen, vielleicht sogar Monate im Kopf herum. Was war denn eigentlich die Idee? Weil das Spiel selbst, und das finde ich so faszinierend, ich habe es natürlich gekauft und gespielt, ist so ein Ding, du guckst drauf und kannst ganz schnell eigentlich erfassen, was hier los ist, aber gleichzeitig kannst du so lange drüber nachdenken. Stichwort Metakommentar auf Spiele und Spielkultur. Okay, hat der Autor sich hier wirklich tiefgehende kritische Gedanken über die Branche gemacht und persifliert irgendwelche Motive in seinen Minispielen? Oder ist es halt einfach nur so eine Juxbox, wo halt so lustige, gaggy Minigames drin sind? Und das finde ich so faszinierend. Es ist wie so eine kleine Novelle aus der Sturm- und Drangzeit, wo man drauf guckt und sich denkt, okay, ist einfach nur ein Typ auf einem weißen Pferd, der in den Wald reinreitet. Oder es ist das Zeichen der Unschuld, die befleckt wird. Irgendwie, weißt du, was ich meine? Man kann so lange drüber nachdenken. Und jetzt nochmal zurück, wie kam dir die Idee zum Spiel und was war eigentlich die Idee dahinter?
Es ging eben damit los, dass ich auf jeden Fall irgendwie so eine Art Anti-Spiel machen wollte, eben das irgendwie mit so ein bisschen Konventionen bricht und eben was Experimentelleres, weil eben natürlich als Solo-Developer so ein bisschen klar ist, so ich werde jetzt hier nichts auf die Beine stellen, was irgendwie auch nur mit einem Double-A-Spiel, geschweige denn einem Triple-A-Spiel oder so mitteilen kann, wahrscheinlich nicht mal mit anderen Indie-Spielen, die eben von dann mindestens 5 Leuten über ein Jahr entwickelt wurden oder so. Und genau, da war eben die Frage so, was mache ich? Und dann, ich weiß gar nicht mehr, welche Szene quasi, welches Minigame als erstes mir die Idee kam, aber es war halt so, okay, aber das kann ich jetzt nicht einfach so raushauen und dafür 90 Euro Steam-Gebühr zahlen, weil das kauft ja wirklich keine Sau, so ein Minispiel, das man dann eine Minute spielt, das wäre irgendwie Quatsch. Genau, und dann habe ich eben überlegt, wie könnte man das anders verpacken? Und dann kam eben so ein bisschen die Idee davon, einfach ganz viel in eine Reihe zu hängen und das auch so ein bisschen als Chance zu nutzen, um so ein bisschen Games-Kultur zu kommentieren, eben auch Games-Branche ein Stück weit und so. Alles, was mich an anderen Spielen stört, so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen oder zu kommentieren zumindest, ja.
Kannst du da nochmal tiefer mit uns runtertauchen in diesen Gedanken, du wolltest ein Antispiel machen? Weil das ist ja ein Beschluss, den fasst man ja nicht einfach so am Montagmorgen und sagt, alles klar, das ist mein nächstes Projekt, sondern das ist ja etwas, was wächst vielleicht sogar auf so einer, und jetzt ist die Frage, auf so einem Unmutgefühl über den Status quo, einfach darüber, dass man genervt ist von Spielmotiven, denen man immer wieder selbst auch privat begegnet. Was ist die Motivation gewesen, so eine Art Spiel zu machen?
Ja, tatsächlich finde ich, dass eben je älter ich werde und desto mehr Spiele ich spiele, merke ich so, dass irgendwie, ich finde Games so ein bisschen festgefahren als Medium, ja, leider. Also ich will jetzt hier nicht so tun, als wäre jetzt mein Spiel dafür irgendwie, also Spiel in Anführungszeichen, dafür die Rettung oder sowas, aber ich finde halt insgesamt, Spiele sind ja Kunst, da sind sich alle irgendwie so ein bisschen einig, aber für viele ist das halt so Kunst auf Film von so einem Michael Bay Film und ich finde da viele Chancen einfach super ungenutzt, so in Sachen so interaktivem Erzählen und so. Viele Spiele sind dann doch sehr linear oder viele Spiele, die es dann nicht sind, so Open Worlds, sind dann vollgestopft mit irgendwie super repetitiven Aufgaben und sowas. Und vor allem finde ich, dass inhaltlich halt irgendwie viel mehr gehen würde. Das heißt ja auch oft so, das Spiel ist irgendwie gut geschrieben, zum Beispiel storymäßig für ein Spiel. Aber die Spiele, die irgendwie mit Romanen oder selbst Filmen mithalten können, inhaltlich kann man dann doch irgendwie an zwei Händen vielleicht abzählen über die Jahrzehnte. Ist meine Meinung jetzt und das ist irgendwie, finde ich super schade, weil ich an sich Spiele liebe und aber ich habe das Gefühl, dass da irgendwie seit 20 Jahren theoretisch jetzt nicht mehr so viel Relevantes irgendwie passiert ist, vor allem was eben in die Richtung geht. Also es gibt natürlich Spiele, die machen einfach Spaß und die sind arcadey und das ist auch alles gut, so die soll es auch geben, aber ich finde da fehlt irgendwie noch was.
Ich finde es hochinteressant, weil ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch festgestellt, wir sind gleich alt, selber Jahrgang. Das bedeutet, wir sind zum selben Zeitpunkt im Leben losgelaufen. Aber wir kommen an unterschiedlichen Punkten raus, offenbar, weil was du sagst, ich kann den Eindruck nachvollziehen, wie der so entsteht. Und dann aber gleichzeitig denke ich zurück, wie ich jetzt noch vor 3 Tagen in den Ausläufern des letzten Steam Next Fest saß und mich durch 100 Demos, die ich mir da runtergeladen hatte, durchgespielt hatte und mir dabei dachte, holy shit. Ich glaube, es war noch nie so bunt, was man so finden kann im Spielregal. Und da bin ich jetzt nochmal neugierig und ich möchte gerne verstehen, wie kommst du denn zu dem Eindruck, dass sich dann schon seit so langer Zeit so wenig in deinen Augen getan hat? Oder hängst du das an bestimmten Beispielen auf, die dir besonders im Kopf geblieben sind?
Du hast eigentlich recht, ja. Also es gibt natürlich die Indie-Spiele, die eine Riesenbereicherung sind. So, mir ging es jetzt eher um den Blockbuster, um den kommerziellen Aspekt. So die Spiele, die Leute auch, die viele Leute kennen und so. Und die Richtung finde ich sehr festgefahren und ein bisschen eintönig. Aber natürlich ist der Indie-Spielmarkt auch innovativ und riesig und super. Wobei mir selbst da dann oft zu viele Indie-Spiele so in die Richtung sind, so ich imitiere mein liebstes Spiel von vor 20 Jahren und wünschte, ich hätte das damals gemacht, habe ich aber nicht. Deswegen mache ich es jetzt 20 Jahre später und verkaufe es als Indie-Spiel. Das finde ich halt auch leider ein bisschen langweilig. Und genau, also bestimmt gibt's da die Perlen, die man sich raussuchen kann, aber man muss dann halt schon auch sehr suchen.
Diese Perlen, da bin ich neugierig zu erfahren, was ist denn so auf deiner Festplatte drauf, wo du sagst, okay, aber das ist cool. Das ist cool, das fällt quasi aus der Reihe der Beobachtungen, die ich gerade gemacht habe. Das ist auf eine Weise interessant. Gibt's da was dir sofort einfällt?
Also das Erste, was mir jetzt in den Kopf springt, ist das Stanley Parable, was
Sehr gut.
Inspiration ein Stück weit dann auch für das Spiel war, es ist sogar eine Anspielung darauf drin.
Genau, deswegen dachte ich nämlich, das liegt auf der Hand, dass du das jetzt sagst. Spannend.
Und das hat es ja sogar so halbwegs in den Mainstream sogar geschafft.
Ja.
Da wurde drüber geredet und das hat Konsolenports bekommen und sowas. Genau, also letzten Endes wünsche ich mir viel mehr Spiele, die sowas machen, die so clever geschrieben sind etc. Und habe mich versucht, da so minimal ranzutasten mit meinen Möglichkeiten.
Musstest du eigentlich da lange nachdenken für die ganzen, ich nenne es einfach mal so, Mix aus Persiflagen und Hommagen, die du in deinem Spiel da zitierst, was du da wirklich nimmst? Oder kam dir das wirklich wie so aufs Papier geschossen, um Gottes Willen, das könnte ich ja auch noch machen und dies auch. Wie sah da so dieser kreative Prozess aus?
Ich habe eben so ein bisschen überlegt, was sind so Gaming-Klischees und mir die dann notiert und so. Und dann war einfach über die Wochen hinweg, immer wenn ich einen Einfall hatte, oft ist das dann entweder unter der Dusche oder spät abends im Bett, wenn man eigentlich schon pennen will,
ja.
Kommt einem die Idee und dann notiert man es kurz auf dem Handy. Genau, und dann habe ich die einfach so Stück für Stück abgearbeitet quasi.
Hat es etwas nicht reingeschafft, wo du sagst, ärgerlich,
ja.
Sag mal.
Ich habe also noch eine lange, lange Liste, die es vielleicht auch noch teilweise zumindest als quasi Gratis-Update dann ins Spiel schaffen werden. Ich habe auf jeden Fall vor, da auch noch ein bisschen weiter zu basteln.
Ah.
Weil sich das Format ja auch dafür sehr anbietet, einfach da immer wieder, man kann auch einfach mal eine Szene basteln und dann wieder reinpatchen. Genau, was es nicht geschafft hat, ist zum Beispiel, ich hätte gern irgendeine Persiflage auf so RTS, also Strategiespiele, irgendwie drin gehabt, weil es eigentlich eins meiner Lieblingsgenres ist und gleichzeitig irgendwie Hassgenres, weil ich es überhaupt nicht gut kann. und da irgendwie so eine Art von, genau, im Mini-Strategiespiel irgendwie emulieren und du gewinnst eigentlich nur dadurch, dass du eine möglichst hohe Klicks per Minute Anzahl erreichst. Und dann ploppt der Win-Screen auf quasi.
Ein Grund, warum ich dieses Spiel so faszinierend auch finde, dass du jetzt gemacht hast, dass ich merke, in mir gibt es ein ganz großes Bedürfnis, so eine Art, und vielleicht kann man das auch so nennen, Satire-Spiel zu erleben, weil das ist es im Grunde ja, ein Spiegel vorgehalten zu bekommen und so nochmal eine neue Perspektive zu gewinnen auf Spielkultur, wie sie gerade ist oder vor ein paar Jahren war, weil manche der Motive sind ja auch schon etwas älter. Und ich habe gemerkt, wie in mir dieses große Bedürfnis ist und wie du das mit deinem Spiel befriedigen konntest. Und es gab ein, zwei Momente, und da möchte ich mal kurz so ganz gezielt nachfragen, was es damit auf sich hat, die besonders bei mir geblieben sind. Es gibt eine Sache, da saß ich das erste Mal dann in dieser Minispielsammlung vorm Bildschirm. Übrigens, ist die Reihenfolge der Minispiele zufällig oder folgt die einem Skript?
Das will ich am liebsten eigentlich gar nicht verraten.
Okay, dann verrat's nicht. Nee, verrat's
spannend
nicht.
Finde, da mit dem Format zu spielen und so ein bisschen die Spieler dann Sinn drin suchen zu lassen.
Ja, aber ich habe nämlich auch überlegt. Okay, dann lassen wir das als Fragezeichen, das ist ja auch okay. Das erste Mal, als ich davor saß und wirklich laut auflachen musste, so ein Stoßlachen, weißt du, so ein Puh, ja, okay, das war jetzt keins. Aber du weißt, was ich meine. So ein, da geht einmal Luft kurz raus, weil ich ganz toll finde, was hier gerade passiert, ist so eine Art Slender-Man-Spiel, in dem man, da guckt man dann so drauf auf so eine kleine Pixelfigur, die läuft durch so einen ganz knapp bewaldeten Wald und muss dann da Zettelchen einsammeln von irgendwelchen Bäumchen. Also ist eine klare Orientierung an diesem Slender-Man-Hype-Spiel vor vielen, vielen Jahren erschienen, wo es eben auch genau darum ging, aber aus der Ego-Perspektive Zettelchen einzusammeln, und je mehr man dieser Zettelchen einsammelt, desto größer wird die Gefahr, dass der Slender-Man, so ein Mann im Anzug, plötzlich auftaucht und einen erschreckt. Das ist das Original Spiel. Und hier fängt man dann auch an, rumzulaufen, so Papierchen einzusammeln, und schon nach wenigen Sekunden ploppt dann so von unten rechts irgendwo in diesem fiktiven Monitor, an dem man da sitzt, ein Slenderman-Figürchen raus, und das macht dann, glaube ich, sogar so buh, und es sieht ganz knuffig und süß aus. Whimsical, würde ich fast sagen. Wie dieses Ice Cream Face, das ich mir kaufen möchte aus deinem Shop, den du vergessen hast. Und das war natürlich null gruselig, aber es war gleichzeitig süß und irgendwie auch entlarvend, weil es einem vor Augen hält, wie simpel dieses Slenderman-Spiel damals eigentlich gestrickt war. Es ging wirklich nicht nur um diesen Schreck da am Bildschirm. Ich fand das so toll.
Ja, danke. Freut mich. Ist auch eine meiner liebsten Szenen auf jeden Fall. Und eine, wo ich halt auch echt probiert habe, so mit wie wenig kann ich das eigentlich umsetzen. So ist eher auch so ein bisschen, glaube ich, eine Throughline so in gewisser Weise durch meine Arbeit, ist so Minimalismus, dass ich immer gucke, so, also man könnte es natürlich auch Faulheit nennen, aber mit wie wenig Aufwand kann man so ein gewisses Ergebnis quasi erzielen.
Es ist wirklich hoch fasziniert. Und dann gibt's ein zweites Ding und das hat mich zum Nachdenken gebracht und da muss ich unbedingt mal fragen, was damit auf sich hat. Ist ein Detail, aber mich hat das nicht losgelassen. Es gibt auch als eines der Minispiele ein Buch, das man dann lesen kann. Das hängt sich so ein bisschen an dieser Frage auf, wer sind eigentlich die Leute, die in so Rollenspielen wie Skyrim und Co. die ganzen Lore-Bücher lesen, ne? Das ist sogar eine Frage, die stellst du dann selber in so einem aufgeklappten Text in dem Buch und schreibst da auch ganz viel, um auch so ein bisschen das eben aufs Korn zu nehmen, dieses so, oh Mann, ey, du könntest ein Videospiel spielen, aber sitzt jetzt hier und liest dieses Buch. Und irgendwann in diesem Buch, auf der zweiten Seite dieser eng beschriebenen Schrift, wechselst du dann als Autor über und sagst, okay, ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen, aber hier ist noch Buchseite übrig. Hier ist einfach ein Stück Latein. Und dann kommt der Anfang von Gaius Julius Caesars de Bello Gallico, eines der großen Bücher, nicht nur meines Lateinunterrichts, sondern auch der klassischen Literatur. Ich glaube, 50 vor Christus wurde das geschrieben und veröffentlicht, irgendwie so. Meine Frage ist, warum de Bello Gallico? Das ist nicht das, was man erwarten würde. Normalerweise hätte man ja diesen Ipsi Lorum Text da oder so. Warum dieses Buch? Hattest du Latein in der Schule?
Ja, tatsächlich.
Ah.
Genau, da sieht man wieder, wir sind ähnlich aufgewachsen.
Ja.
Ich habe Latein gelernt, habe mich da freiwillig für entschieden und es nach einem Jahr sehr bereut.
Wirklich?
Und offensichtlich musste das irgendwie dann doch verarbeitet werden. Du hast recht, dieses Lorem Ipsum wäre irgendwie sehr viel naheliegender gewesen, aber irgendwie ist mir das in dem Moment gar nicht eingefallen.
Ich fand das richtig toll. Ich fand, das war wie so ein Hinweis auf deine eigene Biografie, dachte ich mir, ja, ist so spannend, da musste ich danach fragen, wie cool. Apropos Süddeutschland, da werden wir gleich hinwandern. Vorher noch eine Frage, um darunter so einen kleinen Strich mal zu ziehen. Hat's dir denn geholfen, dieses Spiel zu veröffentlichen? Weil, ne, man hört ja auch so ein bisschen raus, dir war es auch ein Anliegen, da etwas zu kommunizieren, etwas zu vermitteln, was dich beschäftigt hat. Hat's denn geholfen? Fühlt es sich gut an?
Also es hat insofern geholfen, als dass, wie gesagt, die Idee aus dem Kopf ist. Das ist echt so, ja, ein bisschen, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber so mein Kopf ist voll von 100 Projekten, die ich gerne machen würde. Und immer wenn eins vorbei ist, bin ich dann sehr beruhigt, dass ich eins geschafft habe. Und eben irgendwie der Kopf ein bisschen leerer ist, bis einem dann die nächsten 5 Ideen einfallen. Das ist fast echt so ein bisschen zwanghaft vielleicht auch, bezieht sich auch auf alles andere, was ich mache, so einzelne Illustrationen, mhm, Bilder und sowas. Und genau, natürlich ist es dann auch nett, das nach so ein paar Wochen oder Monaten dann auch irgendwie an die Leute zu bringen und ein bisschen nach außen kommunizieren, weil letzten Endes, klar, man macht das für sich, aber ein Stück weit natürlich schon auch irgendwie für ein Publikum.
Darf ich da eigentlich noch fragen? Also ist jetzt natürlich reichlich früh jetzt nach Release, aber wie sieht's denn so aus mit den Einspielkosten? Also 90 Euro hast du gesagt, muss es wieder reinbringen. Es kostet 3,99 und steht jetzt bei, also zumindest wird mir das gerade noch angezeigt, 4 Rezensionen. Es sind, glaube ich, mehr mittlerweile. Ich glaube, das stimmt gar nicht richtig. Ja, es sind mehr tatsächlich, sehe ich gerade. Aber was sagst du dazu so? Wie kommt's so an?
Ich glaube, ich habe die Steam-Kosten jetzt knapp wieder drin.
Ja, geil.
Also Ziel erreicht quasi.
Ja.
Eigentlich kann ich es jetzt auch wieder runternehmen von Steam.
Ja, bitte nicht.
ist super, aber wie gesagt, der primäre Antrieb ist ja jetzt auch nicht damit, Geld irgendwie zu machen, sondern es ist einfach, ja, so eher aus künstlerischer Sicht tatsächlich gesehen, Ideen müssen raus.
Wie kommt man eigentlich auf dann einen Preis von 3,99? Das wirkt so gezielt, weißt du? Das wirkt wie eine Kalkulation.
Steam hat tatsächlich Richtlinien, also die haben Vorschläge in Stufen, also man kann den gar nicht komplett frei wählen, sonst hätte ich natürlich irgendeine lustige Zahl,
ja,
mit einer Anspielung genommen,
ja, genau,
oder so. Geht leider nicht. Nee, die haben, glaube ich, 99 Cent, 1,99, 2,99, 3,99 und so weiter. Und dann steigert sich es irgendwann in 15 Euro, 20 Euro etc.
Spannend. Na gut, okay.
Auch Dinge, die man, ja, die ich jetzt erst nach Jahren in der Games-Branche, habe ich mich jetzt zum ersten Mal so ein bisschen mit Steam mehr auseinandergesetzt. Ist auch ganz spannend von der Seite mal.
Ja, sehr gut. Dann können wir von hier aus ja mal jetzt tatsächlich dann runterspringen nach Süddeutschland. Da ging ja alles los. Ich habe nachgelesen, und bitte korrigierende Blutgrätsche, wenn ich hier Quatsch erzähle, dass du duales Mediendesign studiert hast in der, und jetzt kommen viele Buchstaben, DHBW Ravensburg und in der Zeit außerdem an 2 Stuttgarter, also nacheinander, Werbeagenturen gearbeitet hast. Ist das erstmal korrekt? Habe ich das korrekt zusammengefasst?
Das hast du sehr schön auf meiner Website entdeckt.
Das verrate ich nicht, woher ich das habe. Kann ja auch deine Freundinnen und Freunde gefragt haben. Das ist ja lange Wege, die so eine Recherche geht. wie, erstmal große Frage, denkst du denn an diese Zeit zurück? Weil ich finde das ganz faszinierend. Du wohnst ja jetzt auch, wenn ich das verraten darf, in Hamburg, ne? So wie genau. Ich auch. Wenn man da so einen geografischen Sprung hinlegt, fühlt sich das ja noch mehr als alles andere wie so ein Kapitel im Rücken an. Und deswegen mal so der Blick auf dieses Kapitel in Süddeutschland. War das ein gutes? War das stressig? War das schlimm?
Das war tatsächlich sehr stressig. Oh. Also die HBW steht für Duale Hochschule Baden-Württemberg.
Ach, guck.
Da gibt's ein paar Locations, eines eben in Ravensburg. Mein Vater hat tatsächlich an der Hochschule jahrelang gearbeitet als Systemadministrator.
Oh.
Und deswegen war das irgendwie naheliegend, wenn man die eben auf dem Schirm hatte. Und da konnte man Mediendesign studieren, was eine Richtung war, die mich theoretisch interessiert hat. Genau, und das duale Studium läuft eben so ab, dass du brauchst einen Betrieb, in dem du arbeiten kannst. Und dann wechselt das alle 3 Monate zwischen Praxisteil in der Agentur und Theorieteil in Ravensburg. Die Agenturen waren in Stuttgart. Genau, die eine hat irgendwann dicht gemacht. Die wurde geschlossen irgendwie von der, von der Gesellschaft, die drüber stand. Und dann bin ich eben in die andere Agentur gewechselt. Genau, und dieser 3-monatige Wechsel eben jedes Mal, das war tatsächlich ziemlich stressig. Und das mochte ich nicht am Studium und würde ich deswegen leider auch nicht empfehlen. Was natürlich nett ist, dass man bereits während dem Studium Geld verdient, auch wenn nicht besonders viel.
Ja, krass. Was war denn eigentlich der Plan da mit diesem Studium? Also was sollte dann, nein, so ist das nicht gemeint, sondern, oh, ich klinge wie so ein Erziehungsberechtigter. Nein, ich will fragen, was sollte denn im Idealfall, sage ich mal, wenn alles perfekt gelaufen wäre, oder vielleicht ist es ja auch perfekt gelaufen, am Ende auf deinem Visitenkärtchen stehen? Quasi der Job, wo du dann landen wolltest nach dem Studium. Was wäre perfekt gewesen?
Also als Kind wollte ich immer Comiczeichner werden, aber das wurde mir dann eben auch dann irgendwann klar, dass das vielleicht nicht die realistischste aller Möglichkeiten ist. Und dann dachte ich, ja, was ist auch ein bisschen kreativ? Kann man vielleicht auch sein zeichnerisches Talent halbwegs einsetzen und bringt aber auch noch ein bisschen Geld? Und dann genau dachte ich eben, ja, Mediendesign studieren kann nicht schaden. Und dann genau, waren das eben klassische Werbeagenturen, in denen ich da war. Theoretisch könnte man sich da auch andere Betriebe suchen können. Mhm. Aber da habe ich dann eben auch bereits im Studium gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht so ganz meine Welt ist. Und ich danach wahrscheinlich dann doch ein bisschen in eine andere Richtung einschlagen werde.
Du hast schon gesagt, völlig nachvollziehbarerweise, die Arbeit überhaupt, also die Doppelbelastung Studium und Arbeit, das ist schon stressig genug. Jetzt wollte ich nochmal zu den Agenturen selbst nachfragen. Ich habe selbst, Gottlob, bin nicht gläubig, aber es klingt toll, noch nie in einer Agentur gearbeitet, aber ich habe viele Freunde und Freundinnen in Berlin damals, wo ich gelebt habe, aber jetzt auch in Hamburg, die in dieser Welt unterwegs sind. Und ich muss sagen, wenn man es so zusammenfasst, die sind schon arg. Also sie kotzen. Sie kotzen, wenn sie von der Arbeit erzählen, weil Agentur für diese Menschen vielfach eigentlich nur ein Akronym ist für Überstunden, Drogenmissbrauch und Unterbezahlung. Das ist so, sind so die Einblicke, die ich gewinne in unterschiedliche Agenturen rund um die Medienwelt. War es bei dir auch so? Also, um Gottes Willen, jetzt nicht sagen, was dich juristisch belangbar macht, aber ne, war es denn auch so intensiv, sage ich mal?
Also vom Drogenmissbrauch habe ich jetzt nichts mitgekriegt. Ja. Vielleicht sind die Stuttgarter Werbeagenturen da auch ein bisschen bodenständiger als die Berliner oder Hamburger.
Sehr gut, ja.
Aber es ist schon, ja, Überstunden ist halt völliger Standard. Ich glaube, es hat sich so ein Tick gebessert, irgendwie so, indem so ein bisschen die alte Riege vielleicht langsam so ein bisschen raus ist,
ja.
Die das so in 80ern so abgekultet hat, irgendwie sich ausbeuten zu lassen. Wie in der Games-Branche ja auch vielleicht so ein bisschen gerade. Und genau, also es war einfach anstrengend und viel Arbeit, ja, und eben auch im dualen Studium bereits wurde dann halt erwartet schon, dass man auch Überstunden gemacht hat. Aber ich will mich jetzt nicht beklagen, die Agenturen waren völlig fein, nette Leute da und alles. Aber genau, ich habe eben auch mitgekriegt von vielen, mit denen ich studiert habe, dann auch einer zum Beispiel ist danach auch bei einer sehr großen Werbeagentur gelandet, die man so kennt, auch einen wilden Ruf hat, und der hatte dann nach einem Jahr nach dem Studium Burnout quasi und macht jetzt wieder was komplett anderes seitdem. Also es ist schon, muss man schon mögen, und ich mochte es nicht so.
Es kam ja dann auch dieser Sprung irgendwann nach Hamburg, und da, wenn ich es jetzt dann mir richtig zusammen kombiniert habe, als erster Arbeitsplatz The Delic, wo du als Praktiker gearbeitet hast. Ist das korrekt erstmal?
Genau, ja.
Ja.
Mein Bruder war ein paar Jahre vorher schon mal bei Dedelic im Rahmen des Studiums, nur für irgendwie auch so ein dreimonatiges Praktikum oder so. Und dann dachte ich, hatte ich das eben schon auf dem Schirm. Plus natürlich hatte man die Games dann schon ein bisschen auf dem Schirm. Das erste Deponia war gerade rausgekommen, das mich auch vom Zeichenstil sehr angesprochen hat. Genau, und dann war das eben so, okay, Studium vorbei, ich will nicht in die Werbung. Was mache ich jetzt? Boah, erstmal noch mal ein Praktikum.
Und das ist, finde ich, interessant. Warum der Sprung dann in die Welt der Spiele? War das ein gezielter oder war das nur ein, okay, hat auch benachbart was mit Medien zu tun, ne? Habe ich jetzt studiert, passt schon.
Nee, also auf jeden Fall auch eine bewusste Wahl im Sinne von, okay, Werbung wäre jetzt ein Kompromiss gewesen und ich merke jetzt schon, mit dem Kompromiss werde ich nicht glücklich. Also ich muss irgendwas machen, wo ich Leidenschaft für habe und das waren Games auf jeden Fall immer schon seit meiner Kindheit. Also neben anderen Sachen, klar, also auch Comics und Filme etc. Aber Games auf jeden Fall so ein Aspekt, wo ich mir immer schon vorgestellt habe, dass man da landen könnte. Und dann dachte ich, jetzt ist der Moment, das zumindest mal auszuprobieren.
Ich habe mal auf Moby Games geguckt, bei welchen Spielen du da eigentlich mitgearbeitet hast. Und es sind ja eine ganze Menge. Also wenn das alles korrekt ist, dann hast du mitgearbeitet für die Leute draußen mal als Übersicht bei Dedelic jetzt an Chaos on Deponia 2012, Night of the Rabbit 2013, The Dark Eye Memoria 2013, Goodbye Deponia 2013, Anna's Quest 2015, Deponia Doomsday 2016 und schließlich Ken Follett's Pillar of the Earth 2017. Das ist ja wirklich eine ganze Menge und heißt auch, du warst da recht lange bei Dedelic, ne?
Ja, also tatsächlich ja erst als Praktikant.
Genau,
danach aber eben habe ich mich selbstständig gemacht, eben schon als Freelancer. Und dann waren, ich glaube, ab Deponia 4 war das dann auf Freelance-Basis.
Okay,
jetzt. Eins fehlt tatsächlich noch ein Spiel.
Ja, welches denn?
Also, kann man dem jetzt schlecht vorwerfen, aber ich habe auch noch ein bisschen an The Devil's Man gearbeitet, was aber ein gecanceltes Projekt ist. Aber ich darf das sagen, weil da war auch schon ein bisschen Material veröffentlicht und sowas, aber es erschien dann leider nicht.
Ja. Jetzt eine Frage, die vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber wenn man so ein bisschen Einblick hat, dann liegt die eigentlich leider ein bisschen auf der Hand. Du hast eben erzählt, ne, noch in der Welt von Stuttgart, in den Agenturen gearbeitet, Studium, Doppelbelastung, viel Stress, Überstunden, vielleicht auch nicht die geilste Bezahlung. Jetzt kommt der Sprung nach Hamburg, zu Dedelic und ich frage mich, ob sich da überhaupt was verändert hat an der Arbeitserfahrung. Und der Hintergrund meiner Frage ist, dass Dedelic ja vor allem in der Vergangenheit eine ganze Zeit lang berüchtigt leider war in der Branche, vor allem auch mit Praktikanten und Praktikantinnen, ich sag mal, nicht allzu nachhaltig umzugehen. Da habe ich selber auch mal eine Reportage drüber geschrieben, mit Leuten von damals gesprochen. Das scheint mir schon Hand und Fuß zu haben. War das dann der Sprung vom Regen in die Traufe oder wie hast du das wahrgenommen?
Also ich war auf jeden Fall ein Praktikant, der bezahlt wurde, aber ich kann auch sagen, dass es zu der Zeit nicht alle waren, aber es hat sich schon so langsam gebessert zumindest. Was natürlich auf jeden Fall hilft, wenn die anderen Arbeitsumstände nicht so toll sind, ist so, wenn du aber hinter deinem Produkt stehst.
Ja.
Das ist ja leider so. Also es ist vielleicht auch dumm und dann so ein bisschen auch Selbstausbeutung, das so mitzumachen. Aber es waren halt geile Spiele und man hat mit tollen, super talentierten Leuten zusammengearbeitet, mit denen man dann halt nach Feierabend auch abhängt und sowas. Und das macht dann halt doch irgendwie viel von den Umständen auch wett. Also objektiv aus heutiger Sicht war das natürlich nicht alles cool zu der Zeit, aber man war halt jung und hat das also mitgemacht und kann eigentlich dann schlecht aus der Perspektive was Negatives drüber sagen, aber also natürlich würde ich jetzt heute nicht mehr zu den Bedingungen arbeiten, klar.
Sah man, oder warst du dann damals dort gestanden, als du da angefangen hast und gemerkt hast, okay, das ist jetzt ja auch fordernd, sage ich mal, ne? Das ist ja in jedem Fall richtig, und hast dich gefragt, war das eine gute Entscheidung? Jetzt gar nicht so sehr wegen Dedelic, sondern das ist ja wirklich ein großer Sprung, ne? Auch Lebensmittelpunkt verschoben, jetzt von Süddeutschland nach Hamburg, neuer Arbeitgeber, eine neue Branche, in der du arbeitest. Kamen da mal Zweifel auf in dieser Anfangszeit, dass du dir gedacht hast, so, boah, weiß ich gar nicht. Ist das jetzt so gut, was ich hier mache?
Eine Sache will ich auf jeden Fall noch anmerken, ist, dass Überstunden musste ich gar nicht so viel machen.
Ja.
Also das gab auf jeden Fall Leute, die haben das mehr gemacht als ich. Deswegen will ich es nur klarstellen, dass ich das, glaube auf zwei Projekten gegen Ende der Crunch-Time halt quasi mal ein paar Überstunden geschoben habe. Aber es gab da auf jeden Fall Leute, die da mehr gelitten haben. bereut, da hingegangen zu sein. Nee, tatsächlich wegen dem netten Arbeitsumfeld irgendwie und den KollegInnen und sowas eigentlich nie so richtig. Nee, und also, dass ich mich in der Branche wohlfühle, habe ich dann eben sehr schnell gemerkt, wenn man halt auch so irgendwie das erste Mal dann so in der richtig großen Stadt ist, weil ich in Stuttgart halt nie so richtig angekommen war. Halt zum ersten Mal echt auch von so nur anderen Nerds umgeben quasi. Ja. Das war man auch nicht so gewohnt.
Auch mal in einer Stadt mit einem Bahnhof zu leben, ne? Entschuldige, ich konnte nie anders. Ich war einmal in Hamburg bei irgendeiner Veranstaltung, wo ich was moderiert habe. Ich habe gedacht, ich falle um. Also ich bin nicht der Erste, der sich darüber beschwert, aber das war ja...
meinst du?
Ja, ja, das war ja eine Odyssee. Von Gleis 1 zur Innenstadt, da war ich 4 Tage unterwegs gefühlt. Unglaublich, naja.
Ja. Ich habe auch Verwandtschaft in der Ecke natürlich und das ist jedes Mal ein Schock, dass sie immer noch keinen Schritt weiter sind, zumindest wenn man von außen drauf guckt.
Aber kurz am Rande, Hamburg, fühlst du dich wohl? Ist das nach wie vor eine schöne Stadt für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja inzwischen hier auch Familie gegründet eine halbwegs erschwingliche Wohnung gefunden, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Habe jetzt eben, seitdem ich wieder selbstständig bin, auch einen Atelierplatz, wo ich mich dann halt ein bisschen mehr ausbreiten kann als immer im Homeoffice. Das macht einen auf Dauer nämlich, also mich zumindest auch ein bisschen kirre. Mhm. Alles top. Theoretisch ist mir Hamburg so ein Tick zu groß dann doch vielleicht als Kind vom Dorf, aber es hilft ja nichts.
Darf ich mal fragen und natürlich bitte nur ganz grob beantworten, aber nur für mich, weil ich jetzt neugierig bin, weil ich ja hier auch lebe, wo in Hamburg du wohnst? Also wirklich ganz grob reicht auch hier irgendwie.
Wandsbek kann ich grob sagen.
Aha, okay.
Jetzt, also im Osten.
Ja, wie beschreibt man das Leuten, die keine Ahnung von Hamburg haben?
es ist... östlich der Alster und das ist der größte Hamburger Stadtteil, glaube ich. Und ist so eine nette kleine Wohnsiedlung hier, halbwegs im Grünen.
Ja, also, genau.
Auch so ein Stück weit außerhalb.
Genau, so ein Stückchen.
Super zentral, aber gut angebunden.
Es ist ein Flirt mit dem Speckgürtel, würde ich fast sagen. Also, so kann man sagen, glaube ich, ne?
Ja, also es ist tatsächlich hier so gut angebunden, dass ich tatsächlich nur irgendwie 12 Minuten zum Hauptbahnhof brauche. Insofern weiß ich nicht, ob man schon von Speckgürtel reden kann, aber...
Ja, ich bin da ein bisschen, ja, ich merke da das Dorf in mir. Ich war auch letztens Wanderschuhe kaufen in Barmbek und das ist wirklich jetzt in der Stadt.
Habe ich früher gewohnt.
Guck mal, und da habe ich Freunden erzählt, das war am Rande der Stadt, der Laden. Und das ist halt wirklich Quatsch. Aber da merke ich einfach, das ist das Dorfkind wieder, 600 Einwohner Dorf aufgewachsen, das Reich endet, wohin die Augen gucken können und dann ist schon der Rest ist Wildnis. Naja, zurück zu deiner Biografie, viel spannender. Jetzt kommt es nämlich zu was ganz Interessanten und jetzt weiß ich ja auch, du warst ja dann zum Ende der Dedelic-Zeit, deiner Dedelic-Zeit warst du dann Freelancer. Jetzt habe ich nochmal einen anderen Blick auf eine weitere Station, die dann folgte und zwar habe ich mir hier aufgeschrieben, dass du dann die Zusammenarbeit begonnen hast mit dem Hamburger Studio, das es mittlerweile ja leider nicht mehr gibt, Crazy Bunch. Und das finde ich ganz faszinierend, weil die sind ja, wenn man so nennen kann, eine Art Exilstudio, sage ich mal, weil das gegründet wurde von ehemaligen Dedelic-Entwicklerinnen und Entwicklern, Leuten aus dem Team, die sich zusammengetan haben und eben dieses Studio gegründet haben. Und die haben unter anderem rausgebracht die beiden neuen Larry-Spiele, die vor einiger Zeit erschienen. Du hast mitgearbeitet an Wet Dreams, der Titel, ey. Wet
Titel.
Dreams Dry Twice, so aus dem Jahr 2020. So, und jetzt meine Frage. Ich glaube, du warst zuständig fürs Character Design. Und die große Frage ist, war das nicht der schwierigste Job deines Lebens, bei einem Spiel wie Larry Charaktere zu entwerfen, die also weder offensive noch Quatsch sind? Okay, weißt du, was ich meine?
Ich muss erstmal ein paar Sachen korrigieren. Also ich habe es gibt ja 2 Larry-Spiele von Crazy Bunch. Das erste ist Wet Dreams Don't Dry, ist ein furchtbarer Name, die man sich nicht merken kann. Und das zweite ist Wet Dreams Dry Twice.
Ja.
Ich habe an beiden gearbeitet.
Guck mal, da hat Moby Games mich im Stich gelassen.
Tja, auch auf Freelance-Basis damals eben noch und Crazy Bunch gibt's auch noch. Die arbeiten gerade an ihrem, aber an ihrem letzten Spiel quasi. Die Firma ist so halb aufgelöst, ja. Aber es erscheint noch das Spiel Tattoo Tycoon.
Ah, okay, ich dachte.
Das auf jeden Fall noch fertiggestellt wird von einem kleinen Kernteam und das dann danach auch noch supported werden wird.
Ah, gut, dass du sagst, entschuldige, weil das war mein Stand war, das ist quasi schon abgewickelt worden, aber okay, ja.
Genau, aber wo waren wir stehen geblieben? Larry, genau, dann noch eine Korrektur. Ich war hauptsächlich dafür zuständig, alle Backgrounds im Spiel zu zeichnen, bis auf 3, 4, die outgesourced wurden. Aber ich habe auch ein paar Character Designs beigesteuert. Das stimmt. Allerdings auch, also das von Larry nicht, auch wenn ich da auch ein paar Entwürfe gemacht habe, und aber für ein paar Nebencharakter, genau.
Und wie war das so?
Witzig, Character Design ist also natürlich irgendwie, also ich glaube von den meisten Artists irgendwie so ein bisschen der Traum, weil Menschen zeichnen ist irgendwie das Spannendste, weil es da menschelt und man da auch ein bisschen so eigenen Charakter reinbringen kann und so. Also ich persönlich finde es zumindest viel spannender als jetzt irgendwie Hintergründe und Landschaften und so. Oder auch Item-Grafiken, die ich auch beigesteuert habe.
Ja.
Und das war natürlich mega abwechslungsreich, weil da ja, also wir haben auch geguckt, dass eben der Cast der Spiele sehr divers ist in jeder Hinsicht und dementsprechend gab es da sehr viel Unterschiedliches auszuprobieren und vor allem war das Angenehme am Anfang der Projekte immer, dass es wirklich hieß, haut raus, macht Quatsch, zeichnet, was ihr wollt, quasi, und da konnte man sich dann halt erstmal richtig austoben. Also bei Teil 2 war zum Beispiel dann erst klar so, okay, das Setting wird irgendwie so eine Urlaubsinsel, design mal alle Charakter, die dir dazu einfallen, mach grobe Skizzen und dann reden wir drüber, was man mit denen anstellen kann, wie man die in die Story integrieren kann und sowas. Also auch sehr angenehmer Workflow für Artists, dass man sich erstmal austoben kann, ohne Rücksicht auf irgendwelche Vorgaben. Und natürlich wurden die dann später dann deutlich angepasst und eingeschränkt und sowas, aber das war ein schöner Prozess.
Kannst du mal einen Charakter nennen aus einem der beiden Larry-Spiele, den du maßgeblich mitentworfen hast?
Die erste Person, die mir da einfällt, ist tatsächlich, also das ist den meisten Leuten wahrscheinlich weniger im Kopf, aber das ist so eben in Teil 2, den ich natürlich noch ein bisschen präsenter habe, da gibt's so eine Oma in so einem Schwimmring, die treibt, in so einem Entenschwimmring und da in so einem Cocktail schlürft irgendwie. Und die mag ich sehr, die hat irgendwie 2 Lines nur und ist sonst nur so Deko, aber die habe ich zum Beispiel designt.
Hast du einen Namen noch? Ich versuch's zu googeln. Ich will wissen, wie sie aussieht.
Ich glaube, die hat nicht meinen Namen. Das ist es eben. Das ist echt so ein Hintergrund-Character-Moment. Mir fällt bestimmt noch einer ein.
Ich google ja schon Oma, Schwimmring, Pool. Ach.
Nee, da wirst du wahrscheinlich nicht viel finden.
Grandma, Pool.
Ich habe auch in beiden Teilen kommen so Apple-Geniuses vor.
Apple?
Also wir haben so eine Apple-Parodie in den Spielen, ja. Weil es geht ja darum, dass Larry im 21. Jahrhundert dann quasi aufwacht und es gibt plötzlich Smartphones etc. Genau, und dann landet er als erstes in so einem quasi Apple Store und ja. Da gibt's so 2 so Apple Nerds, die ihm dann so ein bisschen die Technik beibringen. Genau, und die habe ich auch beide designt, quasi mit leichten Korrekturen dann von der Artdirektorin Alice.
Ich wünschte, ich würde es finden und könnte jetzt noch hier Live-Fragen quasi stellen zum Character Design, aber es ist unmöglich, diese Figuren zu finden.
Tatsächlich, wen es aber näher interessiert, kann ich kurz ein bisschen Schleichwerbung machen auf meinem YouTube-Kanal, ja. Den man einfach unter meinem Namen findet. Da habe ich 2 Videos hochgeladen zu Larry, eben wo ich einfach so ein bisschen die alten Files durchklicke und ein bisschen was kommentiere zu allen Sachen, die ich da finde, weil ich auch persönlich das sehr mag, so Hintergrundinfos eben über Making-ofs von Spielen und so zu erfahren und das auch selber mal ausprobieren wollte.
Das werde ich auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung verlinken, dann wissen die Leute schon mal Bescheid. Ich höre dein Heuschnupfen, erquert sich die Bahn, ich will dich nicht weiter quälen, aber ich habe noch eine Frage, hältst du es noch aus?
Ja, kein Ding. Also wenn es nicht allzu schlimm klingt, kann ich gerne noch weiter.
Nee, ich will nur nicht, dass dein Körper hier irgendwie Grenzerfahrung erlebt, während wir miteinander sprechen. Deswegen, weil ich bin ja frei von Allergien, deswegen ist das schwer, ne? Das ist eine Welt, in die ich nicht folgen kann. Ich habe auch hier vor mir einen Blumenstrauß stehen, verschiedenste Gräser.
Du Angeber. Und eine Katze hast du auch.
2 Kater, ja. Und Popcorn.
Auch allergisch dagegen.
Alles. Oh, wirklich? Okay, das tut mir leid. Oh Mann. Hunde?
Hunde nicht, nee, Gott das sei geht.
Dank, immerhin, das ist noch eine Möglichkeit dann. Okay. Was ich fragen will, ist Folgendes, jetzt quasi den Bogen zurückzuschlagen in die Gegenwart. Also, du bist jetzt wieder, seit einiger Zeit hast du gesagt, seit einigen Monaten war es, glaube ich, wieder jetzt komplett Freelancer und hast davor aber noch an einem Spielprojekt mitgearbeitet. Was war das denn, wenn ich fragen darf? Das Letzte?
Das Letzte, an dem ich gearbeitet habe, war eben dieses Tattoo-Tycoon, das ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe.
Deswegen die Korrektur auch. Aha,
das ergibt alles. Genau, Sinn. Das ja. erscheint irgendwann dann auf Steam. Ich bin tatsächlich selber nicht mehr auf dem neuesten Stand. Jetzt kann man aber auf jeden Fall schon wishlisten. Und das ist tatsächlich ein 3D-Spiel, wofür ich mir dann extra Blender so ein bisschen drauf geschafft habe und so hauptsächlich Möbel modelliert habe, um das Tattoo-Studio einzurichten.
Ah, ich sehe es gerade vor mir. Release-Termin steht hier noch nicht, bevorstehende Ankündigung. Man kann es auf jeden Fall schon wishlisten, wenn man möchte. Ein Tattoo-Tycoon spielt spannend.
Und die Tattoo-Motive habe ich größtenteils gezeichnet, die man dann eben auch in Game stechen kann. Das war natürlich der spaßigste Part.
Aufregend. Und jetzt, genau, und jetzt bist du wieder komplett Freelance und machst offenbar auch alles, ne? Quer durch die Medienbranche, nicht nur Spielekram.
Genau, also zuletzt kam jetzt gerade zum Beispiel ein Kartenspiel für Cosmos raus, was ich gezeichnet habe. Das ist jetzt gerade brandneu. Ansonsten mache ich eben auch ja ab und zu was dann doch für Werbeagenturen oder sowas. Mhm. Aber eben einzelne Illustrationen, nebenbei private Comic-Projekte, Spieleprojekte, was so ansteht.
Ist genau. Ist diese Mehrgleisigkeit etwas, was dir persönlich einfach sehr viel Spaß macht, oder hat das damit zu tun, dass Spielebranche einfach weiterhin und immer noch schwierig ist als Auftraggeber, weil diese Branche eben schon seit längerer Zeit kriselt und es vielleicht schwieriger ist, an die Aufträge ranzukommen, oder hat es damit gar nichts zu tun?
Nee, das ist, glaube ich, echt eher auch wieder mein wirres Rangehen an die ganze Sache, dass ich mich nicht auf was festlegen kann und will. Ich arbeite tatsächlich auch gerade parallel unregelmäßig an 3 Indie-Spielen auch über die letzten Monate verteilt, wo ich dann mal nur einzelne Assets irgendwie zeichne oder so. Also das mache ich auch nach wie vor natürlich, auch nicht nur an eigenen Spielen. Aber genau, was ich auch sehr oft mache, sind noch Podcast-Cover tatsächlich für Radio Nukular zum Beispiel.
Richtig, richtig. Davon hörte ich auch was. Das habe ich gar nicht in meinen Notizen aufgeschrieben. Richtig, da bist du ja auch noch. Guck mal, da hätte ich, wahrscheinlich kann ich es mir nicht leisten, aber da hätte ich ja auch mal in Zukunft auf dich zukommen können. Vielleicht.
Ja, es ist schon krass. Die leisten sich das eben für jede Episode quasi ein eigenes Cover zeichnen zu lassen. Und das macht auch immer großen Spaß und ist so ein Stammkunde auch über die letzten 5 Jahre oder so jetzt schon.
Gibt's da draußen denn, wenn wir nochmal zurückkehren zu den Spielen, ein Franchise oder auch ein Studio, beides interessiert mich, für das du wirklich gerne mal arbeiten würdest mit deinem Illustrationspinsel?
Also früher wäre es auf jeden Fall Blizzard Entertainment gewesen, aber die sind ja leider auch nicht mehr so richtig das, was sie mal waren. Ja. Beziehungsweise ich lese gerade auch das Buch von Jason Schreier über Blizzard. Und da ist im Nachhinein vielleicht dann auch, war selbst zur Blütezeit vielleicht dann doch nicht alles cool, erfährt man da so ein bisschen. Aber also rein von den Spielen jetzt und Artstyle und sowas fand ich Blizzard halt immer mega gut. Das wäre ein Traum gewesen. Plus LucasArts früher für die Adventure natürlich. So Monkey Island oder so wäre natürlich auch ein Träumchen. Genau, das sind jetzt so die ersten Studios, die mir in den Kopf kommen.
Ich habe das übrigens gesehen, da war ich ganz aufgeregt. Auf deinem Insta-Kanal war auch so ein Hommage-Artwork an das neueste Monkey Island. Und da war ich ganz kurz aufgeregt, weil es am Anfang noch meiner Vorbereitung auf das Gespräch war. Und ich dachte mir, sag bloß, der hat damit gearbeitet.
Sag ich wünschte es.
Das wäre der Knaller gewesen. Ja, ich wünschte ich auch. Ja, da würde ich auch Kaffee einfach nur ausschenken.
Ja, ich liebe tatsächlich den Artstyle vom neuen Monkey Island, ja auch sehr, sehr umstrittenes Thema, aber ich und alle Game Artists, die ich kenne, lieben das quasi. Ich glaube, nur so für ein Massenpublikum ist es wahrscheinlich nix, aber ich liebe diesen Art Director. Ich habe auch, der hat der Knights and Bikes zum Beispiel auch gemacht oder Tearaway für die Playstation, auch sehr, sehr, sehr hübsche Spiele, und ich folge dem schon seit Jahren und habe mich dann sehr gefreut, dass er das quasi so maßgeblich beeinflusst hat.
Kannst du das würde mich noch interessieren, nochmal einordnen, warum du diesen Look, das ist so ein Scherenschnitt-Optik, vielleicht so kann man es beschreiben, warum du den so magst und deine Kolleginnen und Kollegen auch, ist das eine rein subjektive, okay, das ist einfach mein Geschmack-Ding, oder siehst du etwas dort als Künstler, wo ich davor sitze und es nicht erkenne, dass du sagst, oh, das ist so klug, weil das erlaubt folgende Dinge, oder wow, da kann man diese und jene Spielereien machen, was ist es?
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich so offizielles Statement, dass man den Stil gewählt hat, weil der so ein bisschen das alte Pixel-Ding so aufgreift, aber halt nicht mehr pixelig ist, sondern aber es ist halt extrem abstrahiert, so wie Teil 1 und 2 eben extrem abstrahiert waren. Und das überlässt dann irgendwie viel der eigenen Fantasie. Und ich finde das persönlich auch irgendwie, dass das den Humor halt gut transportiert. So, ich glaube, wenn man da jetzt in Unreal Engine da fotorealistischen Guybrush irgendwie reinstellen würde, dann würde der Humor halt überhaupt nicht zünden.
Ja.
Natürlich wäre das irgendwie wahrscheinlich optisch auf einem technischen Level dann krass beeindruckend, aber es würde halt das überhaupt nicht rüberbringen, was es rüberbringen muss, nämlich Humor und dass es bunt ist und cartoony und genau, und das eben auch so ein bisschen was noch der Fantasie überlässt.
Toll, da sind wir quasi wieder am Anfang des Gesprächs, Humor und dass es zünden soll. Das hat geklappt bei deinem Spiel, für das ich mich nochmal bedanken möchte. Wie gesagt, das meinte ich vorhin ganz ernst, ich habe es gespielt und gemerkt, wie in mir dieses Bedürfnis war, mal wieder so eine Art Spiel, so ein Antispiel, wie du es auch genannt hast, zu erleben. Und dafür ein Dankeschön. Ich hoffe und wünsche mir, dass es damit irgendwie weitergeht. Ich glaube, es gibt einen Bedarf. Also in meiner Welt auf jeden Fall.
Ja, mal gucken, wie sich's noch so verkauft. Wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich noch ein bisschen weiter patchen, wenn ich Zeit und Ideen habe. Mal gucken.
Ich drücke alle Daumen dafür und wünsche dir für die Zukunft wirklich das Allerbeste. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
So, Freunde. Das war's. Mein Gespräch mit Johannes Lott war eine große Freude. Es ist immer noch Freitagnachmittag. Ihr werdet euch erinnern. Eine Anmoderation habe ich davon erzählt. Die Hitze, sie wartet auf uns morgen. Naja, passt aber auf, hydriert euch gut. Wasser rein damit und dann auch raus damit. Ihr wisst schon, wir hören uns wieder nächste Woche am Sonntag. Außer ihr gehört zu den Supportern von Okay Cool. Dann werden wir uns auch schon Dienstag und Freitag hören. Ich freue mich drauf und ich hoffe ihr auch. Bis bald.